NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Claudia Venor. Zunächst die wichtigsten Themen im Überblick. Friendly Fire. Bundeswehr tötet irrtümlich afghanische Soldaten. Trauer in Seedorf, Heimatkaserne der drei getöteten deutschen Soldaten, flaggt Halbmast. Helmut Kohl feiert 80. Geburtstag. Wir gratulieren und erinnern an wichtige Momente im Leben des Altkanzlers. Dazu auch der Kommentar. Außerdem Missbrauchsskandal. Vatikan distanziert sich von Antisemitismusvergleich. Und bei uns erfahren Sie auch, wie die Fußball-Bundesliga heute spielte. Wenige Stunden nachdem bei Gefechten mit Aufständischen in Nordafghanistan drei Bundeswehrsoldaten getötet wurden, haben deutsche Soldaten offenbar irrtümlich afghanische Soldaten erschossen. Die Afghanen sollen auf einen deutschen Konvoi zugefahren sein, ohne auf Haltezeichen zu reagieren. Über die Zahl der getöteten afghanischen Soldaten gibt es widersprüchliche Angaben. Die Bundeswehr geht von 5, die afghanische Armee von 6 Soldaten aus. Der Vorfall wird nun auch von der NATO genauer untersucht. Einzelheiten von unserer Korrespondentin Ulrike Bosse.
Brigadegeneral Frank Leidenberger trauert um die drei gefallenen deutschen Soldaten. Er macht sich Sorgen um die 8 Verwundeten nach dem schweren Gefecht vom Karfreitag. Und nun wird in seinem Kommandobereich auch noch eine Untersuchung stattfinden, wie es passieren konnte, dass Angehörige der Bundeswehr afghanische Soldaten erschossen haben und damit ihre Verbündeten. Die Afghanistan-Strategie stellt der deutsche ISAF-Kommandeur für Nordafghanistan gleichwohl nicht in Frage.
Es ist sicher eine schwierige Phase, aber wir sind hier, um diesen Auftrag zu einem erfolgreichen Ende zu führen.
Der irrtümliche und tragische Angriff der Bundeswehr auf die afghanische Armee ereignete sich gegen 8 Uhr Ortszeit zwischen Kunduz und dem Bezirk Shadara, wo Bundeswehrsoldaten seit mittags im Gefecht mit den Taliban standen. Aus dem Lager in Kunduz rückten deutsche Soldaten aus, um ihre im Gefecht stehenden Kameraden abzulösen. Auf dem Weg kamen 2 zivile afghanische Fahrzeuge auf sie zu. Laut Bundeswehrangaben hielten diese trotz entsprechender Aufforderung nicht an. Ein Schützenpanzer habe daher das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet. Erst danach habe man erkannt, dass es sich um Fahrzeuge der afghanischen Armee handelte. Nach afghanischen Angaben sollten die Fahrzeuge den afghanischen Soldaten, die die Bundeswehr mittlerweile in ihrem Kampf unterstützen, Lebensmittel bringen. Laut Bundeswehr kamen 5 afghanische Soldaten ums Leben, nach afghanischen Angaben waren es 6. Der Gouverneur von Kunduz, Muhammad Omar, spricht von einem Missverständnis, für das er gegenüber dem ARD-Hörfunkstudio Südasien gleichwohl wenig Verständnis zeigte.
Es muss eine Untersuchung des Vorfalls geben und in Zukunft sollten Sie vorsichtiger sein und es muss mehr Abstimmung bei solchen Operationen geben. Bei der Untersuchung wird man sehen, welche Seite den Fehler gemacht hat. Im Moment kann ich sagen, der Zwischenfall ereignete sich durch einen Fehler. Das Gefecht mit den Taliban dauerte auch nach diesem tragischen Zwischenfall noch an, nach Angaben der Bundeswehr bis 23.36 Uhr Ortszeit. Auch danach blieben deutsche Kräfte zur Sicherung und auf Patrouille im Einsatzraum. Die verwundeten Soldaten wurden zunächst in den Lagern in Kunduz und Masai-i-Sharif versorgt. Die Behandlung soll in Deutschland fortgesetzt werden. Es war einer der schlimmsten Tage für das deutsche ISAF-Kontingent. Doch mit der Gefahr ständiger Angriffe leben die deutschen Soldaten in Nordafghanistan schon länger. Dass die Taliban nun drohen, ihre Kämpfer würden die Angriffe auf die Deutschen weiter verstärken, ist für sie nicht überraschend. Brigadegeneral Leidenberger.
Die Lage ist unverändert. Wir werden uns damit weiter auseinandersetzen. Und es ist auch ganz klar, dass die Opfer, die gebracht werden, nicht umsonst sein dürfen.
Morgen soll in Kunduz eine Trauerfeier für die gefallenen deutschen Soldaten stattfinden. Entwicklungsminister Dirk Niebel, der Entwicklungsprojekte in Nordafghanistan besuchte, wird daran teilnehmen. Danach würden die Leichen in seinem Airbus nach Deutschland übergeführt, hieß es aus seiner Delegation.
Alle beim Gefecht nahe Kunduz getöteten und verletzten Bundeswehrsoldaten waren aus dem niedersächsischen Standort Seedorf nach Afghanistan abkommandiert worden. Die 8 Verletzten werden noch heute Abend in Deutschland zurückerwartet, wo sie medizinisch weiter versorgt werden sollen. Für die 3 Toten findet morgen in Kunduz, wie wir gerade gehört haben, eine Trauerfeier statt. Vom Bundeswehrstandort in Seedorf berichtet unser Reporter Andreas Barnickel.
Die Fahne am Tor der Seedorfer Kaserne weht auf Halbmast. Unter den wenigen Soldaten, die über die Osterfeiertage anwesend sind, herrsche eine bedrückte Stimmung, sagt Hauptmann Björn Gornig, der am Mittag kurz vor die Presse trat.
Wir haben es gestern erfahren und die Betroffenheit und die Wut hier im Standort ist extrem hoch, denn einige von den Soldaten sind halt gerade mal 4 Wochen weg. Wir haben insgesamt ein Jahr lang Vorausbildung gehabt zusammen Und das schweißt schon ziemlich zusammen. Und wenn man dann plötzlich hört, dass 3 von unseren Kameraden tot sind, das erzeugt große Betroffenheit.
Bereits gestern ist in der Kaserne ein Krisenstab gebildet worden. Er hat als erstes die Angehörigen der 3 getöteten Soldaten informiert, so der Presseoffizier.
Das haben jeweils die zuständigen Disziplinarvorgesetzten, also die Vorgesetzten hier, gemacht, in Zusammenarbeit mit Militärfahrern und Truppenpsychologen, um dort dann den seelischen Beistand zu gewährleisten. Das hat gestern stattgefunden, sowohl von den Verwundeten wie auch von unseren toten Kameraden. Und Sie können sich vorstellen, dass die Familien dort extremst betroffen sind.
Bei den 3 getöteten Soldaten handelt es sich nach Angaben von Thomas Kossendey, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, um einen Hauptfeldwebel und 2 Hauptgefreite. Sie waren im Fallschirmjägerbataillon 373 in Seedorf stationiert. 2 der Opfer stammen aus Niedersachsen, eines aus Sachsen. Staatssekretär Kossendey hatte die Soldaten vor rund 4 Wochen persönlich nach Afghanistan verabschiedet.
Da war uns allen klar, dass das ein gefährlicher Auftrag sein würde, aber dass uns diese schreckliche Realität so schnell einholen würde und mit diesen schrecklichen Konsequenzen, das hat niemand so recht geahnt. Und dennoch, glaube ich, sind die Soldaten in vollem Bewusstsein um die Gefährlichkeit dieses Einsatzes nach Afghanistan gefahren. Sie sind gut vorbereitet. Aber bei diesen Gefechten mit Terroristen, denen ja jedes Mittel recht ist, da kann es auch zu solch tragischen Ereignissen kommen.
Entsetzt über die Vorkommnisse zeigte sich auch der Bürgermeister von Seedorf, Jakob Hink.
Wir sind natürlich nachhaltig erschüttert seitens der Gemeinde, ganz besonders. Nach der Verabschiedung war uns ja allen klar, dass sowas irgendwann passieren könnte. Und unsere Gedanken waren eigentlich jeden Tag auch bei den Soldaten in Afghanistan. Ich habe also inzwischen mit dem stellvertretenden Kommandeur gesprochen, habe ihn also angeboten, zu jeder Zeit, wenn Unterstützung benötigt wird, dass wir zur Verfügung stehen, soweit es in unserer Macht steht. Wir unterstützen also gerne.
Die toten Soldaten sollen voraussichtlich morgen nach Deutschland überführt werden, in dem Flugzeug von Entwicklungsminister Dirk Niebel, der sich zurzeit auf einem Besuch in Afghanistan befindet. In der kommenden Woche soll in der Seedorfer Kaserne voraussichtlich eine Trauerfeier für die gefallenen Soldaten stattfinden.
Bei einem brutalen Überfall auf ein überwiegend von Sunniten bewohntes Dorf südlich von Bagdad haben Bewaffnete mindestens 24 Menschen erschossen. 4 Wochen nach den Parlamentswahlen scheint die Lage im Irak wieder insgesamt instabiler, berichtet unser Korrespondent Ulrich Leithold.
Sie kamen früh morgens in Armeeuniformen und stürmten 3 Häuser eines Dorfes bei Bagdad. Das Kommando fesselte 2 Dutzend Männer und Frauen und erschoss sie. Die Opfer gehörten den sunnitischen Sahwa-Brigaden an, die zusammen mit US- und irakischen Soldaten seit 2006 Al-Qaida bekämpfen und die Gewalt im Irak eindämmen halfen. Seither sind diese zunächst von den USA finanzierten, auch Söhne Iraks genannten Einheiten immer wieder Ziel von Racheaktionen. Das Massaker von Sofia belegt, dass die Gewalt im Irak weiter steigt. Im März, Monat der Parlamentswahl, wurden 367 Iraker getötet. Es war der blutigste des Jahres mit mehr Opfern als im März 2009. Iraks Parlamentspräsident Samaray warnte bereits vor der Wahl vor politischer Destabilisierung. Die Anschläge sollen die Botschaft vermitteln, dieses politische System mit Regierung und Opposition habe versagt, könne seine Bürger nicht schützen, löse Angst und Horror aus. Deshalb sei es besser für Irak, dieses System loszuwerden. Derzeit sieht es so aus, als ob die politischen Kräfte Iraks alles täten, solch düstere Prognosen zu bestätigen. 4 Wochen nach der Wahl ist die Machtverteilung völlig unklar. Regierungschef Maliki, ein Schiit, hat seine Mehrheit verloren. Die meisten Sitze im neuen Parlament kann der frühere Übergangspremier Alawi für sich beanspruchen. Selbst weltlicher Schiit war es Alawi gelungen, ein Wahlbündnis aus Sunniten und Schiiten zu schmieden, den rivalisierenden konfessionellen Gruppierungen im Irak. Schiiten bilden die Bevölkerungsmehrheit, die sunnitische Minderheit hatte unter Saddam Hussein das Sagen. Alawi hält 2 Sitze mehr als Maliki, ist aber wie der weit von der absoluten Mehrheit entfernt. Eine tragfähige Regierung erfordert also weitreichende Koalitionen und Kompromisse. Die sind für beide Rivalen und mögliche Mehrheitsbeschaffer, klerikale Schiiten und Vertreter der Kurden, nicht in Sicht. Vor Juli rechnet selbst bei verbessertem politischen Klima niemand mit einer neuen Regierung.
Glückwünsche auf breiter Ebene im In- und Ausland ereilten Helmut Kohl heute an seinem 80. Geburtstag. Doch der Altkanzler selbst feiert zurückgezogen, zu Hause in Oggersheim im Freundeskreis. Die zentrale Feier wird erst am 5. Mai in seiner Geburtsstadt Ludwigshafen mit 1000 internationalen Gästen sein. Seit einem Sturz, bei dem Kohl ein Schädelhirntrauma erlitt, sitzt er im Rollstuhl. 16 Jahre regierte Helmut Kohl, 25 Jahre war er CDU-Chef. Zum 80. Geburtstag gratuliert Sabine Henkel.
Es wird gesungen, natürlich wird gesungen am Geburtstag. Der Kanzler der Einheit wird 80.
Ich kenne kaum einen Menschen, der so falsch singt wie Helmut Kohl,
sagt Lothar de Maizière. Nicht gerade schmeichelhaft, aber durchaus freundlich gemeint. De Maizière schätzt Kohl ohne Zweifel, auch wenn ihn seine Größe manchmal ein bisschen erdrückt hat.
Nee, man muss, wenn man mit Helmut Kohl zusammen ist, ohnehin sehen, wie man 1-2 Meter zwischen sich und diesen Mann bringt, weil man sich sonst erdrückt fühlt. Es gibt doch Menschen, die, wenn sie in einen Raum kommen, den Raum voll machen.
Den Raum voll machen, das kann Helmut Kohl zweifellos. Der Hühne aus der Pfalz, über den Franziska van Almsiek sagt, dass Kohl ihr Held war, ein Mann von Statur, nicht so ein mickriges Kerlchen wie Erich Honecker. Ohne Kohl, sagt van Almsiek, wäre ihr Leben anders verlaufen, wie das so vieler Menschen, die Kohl mit der Einheit verbinden. Das hat auch im Westen der Republik Eindruck gemacht, bei einem 12-jährigen Mädchen, das heute Familienministerin ist, Christina Schröder.
Die einen in meiner Klasse haben für Pferde geschwärmt und ich für Helmut Kohl.
Helmut Kohl, Pfeifenraucher und Brillenträger, genannt Birne. Der Mann, der für Saumagen schwärmt und für den Wolfgangsee. Der am liebsten Strickjacken trägt. Der Mauerfall hat sein politisches Leben veredelt. Der Spendenskandal sein Ansehen beschädigt. 16 Jahre regierte Kohl im Bonner Kanzleramt, ließ sich in Berlin eine neue Residenz errichten. Eingezogen aber sind dort andere. Es kam Schröder und dann Kohls Mädchen. Angela Merkel regiert heute im Kanzleramt in Berlin und sie führt die CDU, die Partei, die Kohl geprägt hat.
Helmut Kohl verkörpert wie kaum ein Zweiter die christlich-demokratische Union Deutschlands.
Kohl verkörpert vor allem den konservativen Teil der CDU, den Teil, der sich von Merkel vernachlässigt fühlt. Nicht von ungefähr kommen die Rufe, Helmut Kohl soll doch wieder Ehrenvorsitzender werden. Das war er schon einmal, musste den Titel aber im Jahr 2000 abgeben, im Zuge der CDU-Spendenaffäre.
Diese Spender haben mir diese Summe anvertraut, unter der Voraussetzung, dass die Spender nicht genannt werden und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe.
Er hat die Spender bis heute nicht genannt und wird es wohl auch nicht mehr. Bimbis, hat er damals gesagt, Kohls Synonym für Schmiergeld. Über Bimbis aber spricht heute am Geburtstag niemand. Die Verdienste Helmut Kohls stehen im Mittelpunkt, vor allem die Einheit.
Und zu stolz. Ich habe allen Grund, bei allem Ärger und Verdruss stolz zu sein.
Helmut Kohl hat durch einen Unfall sein Sprachvermögen fast verloren. Er sitzt im Rollstuhl. Daher wird auch in Ludwigshafen in seiner Heimatstadt gefeiert, nicht im fernen Berlin. An die Hauptstadt aber wird er sich erinnern, an den Ort, wo er einst mit Lothar de Maizière die deutsche Einheit besang.
Meine Damen und Herren, tragen Sie es mit Gelassenheit. Ich trage es auch.
Sabine Henkel berichtete, zum 80. Geburtstag von Altkanzler Helmut Kohl würdigten führende Politiker vor allem dessen Verdienste um die deutsche und europäische Einigung. Ein Kommentar von Dietmar Riemer.
In der Reihe deutscher Nachkriegskanzler ist Helmut Kohl derjenige, dem zu Beginn seiner Amtszeit am wenigsten zugetraut wurde und dessen politische Lebensleistung in der Summe seiner Kanzlerjahre nur noch von Konrad Adenauer übertroffen wird. In den späten 80er Jahren und in den ersten Jahren der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts stellte sich den Zeitgenossen ein Kanzler vor, der all das im Repertoire hatte, was immer dann unabdingbar ist, wenn die großen, die wichtigen Kapitel der Geschichte geschrieben werden. Nervenstärke, Machtinstinkt, Intuition, Mut, Entschlossenheit, Brutalität und die Bereitschaft, ohne Rückversicherung zu handeln. Und Helmut Kohl handelte. Dabei hat Kohl die Wiedervereinigung nicht etwa herbeigeführt, er hat sie in den ersten Jahren seiner Kanzlerschaft noch nicht einmal systematisch angestrebt. Zu den Pointen der Geschichte gehört ja unter anderem auch, dass ausgerechnet der CDU-Kanzler Kohl als erster westdeutscher Regierungschef Erich Honecker über den roten Teppich in Bonn laufen ließ. Kohls einmalige Leistung ist und bleibt, dass er die Gelegenheit, die ihm die Geschichte bot, erkannte und ohne Rücksicht auf Risiken und Nebenwirkungen nutzte. Außer Bush Senior und seinem Außenminister James Baker unterstützte ihn niemand. Margaret Thatcher bekämpfte ihn offen und ehrlich, Mitterrand belog ihn, der Rest Europas hatte Sorge bis Angst. Dass er diese Gefühlslage wenden konnte und die Einheit Deutschlands mit einem großen politischen Entwurf für die Zukunft der damaligen EG mitsamt einer neuen Währung koppeln konnte, war und bleibt seine große, sehr persönliche Leistung. Wiedervereinigung Euro und Fortentwicklung der alten EG. Dahinter verblasst alles andere. Auf eigentümliche Weise ist es ihm jedoch nicht gelungen, einen ähnlichen Platz im Bild der Deutschen von einem Kanzler zu besetzen wie Helmut Schmidt, dessen politisches Lebenswerk über gelungenes Krisenmanagement nicht hinauskam. Das hat viel zu tun mit Kohls politischer Ästhetik, die viele abgestoßen hat und die auf dem Höhepunkt der CDU-Spendenaffäre noch einmal so richtig zeigte, aus welchem Hartholz dieser Mann geschnitzt ist. Und heute? So wie er die CDU war und sich die CDU über 25 Jahre über ihn definierte, ist es seit Angela Merkels Kanzlerschaft nicht mehr. In dieser CDU steckt nicht mehr viel Helmut Kohl, wohl aber eine verbreitete Sehnsucht danach. So wie er Politik machte nach einem klaren Freund-Feind-Schema, diese Systematik hat Angela Merkel der Partei gründlich ausgetrieben. Die Zeiten, als alles klar war und auf den Punkt gebracht wurde, vorzugsweise auf seinen, sind in der Union vorbei und werden auch nicht mehr kommen. Es sind diese Undeutlichkeiten, die in der CDU für ein gewisses, aber vernehmbares Rauschen sorgen. Helmut Kohl gelang es noch, eine CDU zu führen, deren Spreizung von Norbert Blüm bis Alfred Dregger reichte. Für Letzteren wäre heute kein politisch relevanter Platz mehr in der Partei. Für die CDU nach Kohl wird es dann gefährlich, wenn sich der Unmut darüber in einer führungsstarken Figur aus diesem Milieu verdichtet, die es dann aus der Union heraus in eine konservative Partei überführt. Wenn das Schisma eines Tages die Union erreichen sollte, dann weiß sie, was die SPD heute an der Linkspartei leidet.
Zum 80. Geburtstag von Helmut Kohl hörten Sie einen Kommentar von Dietmar Riemer im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Kampf um ihre Glaubwürdigkeit ringt die katholische Kirche zu Ostern um den Neubeginn. Nach dem Bekanntwerden immer neuer Fälle sexuellen Missbrauchs sprachen die deutschen Bischöfe in ihren Predigten von Reue, aber auch vom Blick nach vorne. Für Aufsehen sorgte nun ein missglückter Antisemitismusvergleich des päpstlichen Hauspredigers, von dem sich der Vatikan umgehend distanzierte. Aus Rom, Gregor Hoppe.
Papstsprecher Pater Federico Lombardi hat sich beeilt, den umstrittenen Antisemitismusvergleich des päpstlichen Hauspredigers Raniero Cantalamessa zurückzuholen. In einem Telefoninterview gegenüber dem staatlichen RAI-Radio erklärte Lombardi, Cantalamessa habe aus einem an ihn persönlich gerichteten Brief eines jüdischen Freundes zitiert. Dennoch könne, so Lombardi, ein solcher Vergleich sehr missverständlich wirken. Raniero Cantalamessa hatte gestern in der Andacht zu Jesu Leiden und Sterben in der Petersbasilika in Anspielung auf die heftige Kritik an der Kirche vor dem Hintergrund der Missbrauchsfälle in der katholischen Jugendarbeit gesagt:
Ho ricevuto in questi giorni la lettera di un amico ebreo.
Ich habe in diesen Tagen den Brief eines jüdischen Freunds bekommen und mit dessen Erlaubnis teile ich euch hier eine Passage mit. Er sagt, ich verfolge mit Abscheu den gewaltsamen und konzentrierten Angriff gegen die Kirche, den Papst und alle Gläubigen seitens der gesamten Welt. Der Gebrauch des Stereotyps und die Überleitung von persönlicher Verantwortung und Schuld hin zur Kollektivschuld erinnern mich an die schändlichsten Aspekte des Antisemitismus. Daher möchte ich Ihnen persönlich, dem Papst und der ganzen Kirche, meine Solidarität als die eines dialogbereiten Juden ausdrücken und den Beistand all derer, die in der jüdischen Welt, und das sind viele, diese Gefühle der Brüderlichkeit teilen.
Di tutti coloro che nel mondo ebraico e sono molti condividono questi sentimenti di fratellanza.
Roms Oberrabbiner Riccardo Segni hatte den Vergleich sofort als unangemessen bezeichnet, wie Vertreter des Judentums in anderen Ländern auch. Der Papst hatte die Worte seines Hauspredigers mit unbewegter, konzentrierter Miene verfolgt. Zuvor hatte Cantalamessa selbst die Missbrauchsfälle nur nebenbei erwähnt.
Non parlo qui della violenza sui bambini.
Ich rede hier nicht von der Gewalt gegen Kinder, mit der sich unglücklicherweise nicht wenige Kirchenmänner befleckt haben. Darüber wird außerhalb der Kirche schon genug geredet. Die Vatikanzeitung Osservatore Romano druckt in der heutigen Ausgabe Cantalamessas Ausführungen im Wortlaut und unkommentiert ab auf Seite 7. Auf der Titelseite bringt das Vatikanblatt den Aufruf von 70 französischen Intellektuellen. Schlagzeile: Mit den Opfern und mit dem Papst. Darin werden die Massenmedien eingeladen, zu einer Ethik der Verantwortung zurückzukehren.
Wenige Tage nach den gescheiterten Gesprächen der Opposition mit der thailändischen Regierung sind die sogenannten Rothemden heute erneut auf die Straße gegangen. Die Polizei geht von rund 60.000 Oppositionellen aus, die in Bangkok den Rücktritt der Regierung fordern. Bernd Muschborowska berichtet.
Vera Musikapong, einer der Anführer der Rothemden, rief die Demonstranten dazu auf, friedlich zu bleiben.
Mein Gott, mein Vater.
Die Anhänger der sogenannten Vereinigten Front für Demokratie und gegen Diktatur, UDD, verlangen eine Auflösung des Parlaments und Neuwahlen. Sie wollen so lange weiter demonstrieren, bis ihre Forderungen erfüllt sind. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Wir haben jetzt schon so lange demonstriert, jetzt hören wir auch nicht auf, bevor wir unser Ziel erreicht haben. Wir kämpfen hier für die Zukunft unseres Landes, damit spätere Generationen nicht dieselben Probleme haben. Die Leute, die hier demonstrieren, wollen die Regierung stürzen. Diese Regierung hat keine Legitimation, die ist nur im Amt, weil sie vom Militär unterstützt wird. Premierminister Abhisit Vejjajiva hatte den Rothemden vorgezogene Neuwahlen zum Ende des Jahres angeboten. Doch das lehnen sie ab. Yathupon Prompan, einer der Anführer der Bewegung, der auch an den Gesprächen mit dem Regierungschef Anfang der Woche teilgenommen hatte. Abhisit ist zu arrogant, um von seinem Standpunkt abzuweichen. Er will weitere 9 Monate im Amt bleiben, aber das ist für uns nicht akzeptabel. Wir wollen eine Verfassungsänderung. Das heißt, eigentlich wollen wir zur Verfassung von 1997 zurückkehren, die vor dem Militärputsch in Kraft war. Gestern waren mehrere tausend Gegendemonstranten in Bangkok auf die Straße gegangen. Geschäftsleute und Vertreter der Tourismusbranche, die gegen die seit 4 Wochen andauernden Demonstrationen der Rothemden protestierten. Wir sind hier, um die Meinung der schweigenden Mehrheit zum Ausdruck zu bringen. Die meisten Thailänder sind gegen die Forderungen der Rothemden und wollen keine vorzeitige Auflösung des Parlaments. Die Rothemden warnten heute vor einem Bürgerkrieg. Regierungssprecher Panitan Vatanayagorn sagte, noch gebe es keinen Grund für die Verhängung des Ausnahmezustands. Zeitungsberichten zufolge wurden jedoch die Sicherheitsvorkehrungen am Suvarnabhumi Airport verstärkt. Falls die Rothemden auf die Idee kommen sollten, ebenso wie die Gelbhemden vor rund 15 Monaten, den internationalen Flughafen von Bangkok zu blockieren.
Auf traditionellen Ostermärschen haben heute in rund 30 deutschen Städten hunderte Menschen für Frieden und Abrüstung demonstriert. Die wichtigsten Themen waren die Abschaffung von Atomwaffen und das Ende des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Braunschweiger Friedensaktivisten gehörten vor einem halben Jahrzehnt zu den Mitbegründern der Ostermärsche. Von dort berichtet Franziska Mahn.
Auch 50 Jahre nach dem ersten Ostermarsch hat die Botschaft der Friedensaktivisten nicht an Aktualität verloren, sagt Organisator Hans-Georg Hartwig. Die Aktivisten protestieren gegen Atomwaffen und Kriege. Sie kritisieren die Zustände in Afghanistan und die Lagerung von 20 US-Atomwaffen in Deutschland, die im Ernstfall auf NATO-Befehl eingesetzt werden könnten. Die Braunschweiger Kriegsgegner gehören zu den Pionieren der deutschen Friedensbewegung. Vor 50 Jahren schlossen sie sich mit Gruppen aus Hamburg, Bremen, Hannover und Lüneburg zusammen und marschierten 3 Tage durch die Kälte. Ziel war der Raketenübungsplatz in Bergen-Hohne in der Lüneburger Heide. Der Grund? Es gab Berichte, dass auf dem Militärgelände Atomraketen erprobt würden. Die Teilnehmer wurden als naive Sektierer und idealistische Spinner bezeichnet. Aber zu der Kundgebung in Bergen-Hohne kamen damals rund 1000 Menschen.
US-Schauspieler John Forsythe ist tot. Durch die Erfolgsserie Der Denver Clan wurde er einem weltweiten Millionenpublikum bekannt. Er spielte darin die Rolle des Ölmagnaten Blake Carrington. John Forsythe starb mit 92 Jahren an Krebs. Ein Nachruf von Martina Bittermann.
Die Rolle des intriganten wie charmanten Blake Carrington macht ihn weltberühmt. Der Ölmagnat mit dem vollen Silberhaar, dem gebräunten Gesicht und der sanft sonoren Stimme lässt das weibliche Publikum hinschmelzen. Auch auf Deutschlands Straßen wird es still, wenn am Mittwochabend der Denver-Clan läuft.
Du hast alles verloren und jetzt gehört dieses Haus mir.
Das ist mein Haus, du bist wahnsinnig.
Oh nein, ich bin vollkommen normal. Nimm dein Plunder, nimm deine blonde Schlampe und verlass mein Haus.
Du hast den Verstand verloren.
John Forsythe hält sich selbst für einen ermäßigen Schauspieler. Seine Bescheidenheit hebt ihn ab von den meisten anderen seines Berufsstandes. Und er hat Humor. 1993 tritt er in der Peter Alexander Show auf. An seiner Seite Joan Collins. Sie spielt im Denver Clan die intrigante Ehefrau, die ständig alles durcheinander wirbelt. John Forsythe spielt als einziger in allen 220 Folgen des Denver Clans mit. Für seine Rolle als Blake Carrington erhält der als John Lincoln Ford geborene Forsythe zweimal den Golden Globe. In der Fernsehserie Drei Engel für Charlie leiht er dem geheimnisvollen Charlie seine unverwechselbare Stimme.
Good morning, Angels.
Good morning, Charlie.
In den über 50 Jahren seiner Karriere spielt er in Filmen mit, wie in Alfred Hitchcocks Ärger mit Harry oder im Spionage-Thriller Topaz. Den deutschen Fans wird John Forsythe aber vor allem als Blake Carrington aus dem Denver-Clan in Erinnerung bleiben.
Martina Bittermann zum Tod von John Forsythe. Und nun zum Sport am Ostersamstag, beherrscht natürlich von Fußball-Bundesliga und Formel 1. Im Studio ist Rolf Rainer Gex.
Ja, Claudia Fenor, es bleibt dabei. Der Rekordmeister ist der Rekordmeister und Schalke 04 ist der Vizemeister der Herzen. Denn auch heute verloren die Gelsenkirchener, als es darauf ankam, ihr Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Bayern mit 1:2. Schalkes Trainer Felix Magath sah, was er schon im Pokal-Halbfinale gesehen hatte.
Wir waren mental nicht so, wie man für eine Mannschaft ist, die angreifen muss. Wir haben nicht genügend Tempo, genügend Druck gemacht, sondern wir haben uns zu ängstlich hier verhalten. Und da kann man gegen eine Spitzenmannschaft nicht gewinnen.
Schalkes Trainer Felix Magath, ihn verließ das Glück. Die Bayern-Führung durch Ribéry und Müller hatte Corani nur noch verkürzen können. Das alles vor der Pause. Nach dem Wechsel, selbst mit einem Mann mehr auf dem Platz, nach gelb-roter Karte gegen Altintop, kam Schalke nicht zum Erfolg. Der FC Bayern nämlich spielte meisterlich auf, ließ den Ausgleich nicht mehr zu. Marc van Bommel konnte sehr zufrieden die Bilanz ziehen einer turbulenten Woche.
Es sind die schönen Siege. Wir haben angefangen letzte Woche mit einem 2-1. Habe ich verloren in Stuttgart. Gewinnt man gegen Manchester. Und dann spielt man heute eigentlich gut. Ist man lange im Unterzahl. Und jetzt kommt Manchester und dann kommt Leverkusen. Und dann, das sind die richtungsweisenden Spiele.
Bayern-Kapitän Marc van Bommel. Statt Erster zu sein mit 5 Punkten vor den Bayern, liegt Schalke 04 jetzt mit einem Zähler zurück und ist Vize. Auch andere erlitten Enttäuschungen. Der Tabellendritte Leverkusen verlor trotz zweier Kiesling-Tore in Frankfurt 2:3 und muss nun um die Champions-League-Platzierung fürchten. Denn Borussia Dortmund dämpfte den Bremer Aufwärtstrend und gewann gegen Werder 2:1. Der BVB 09 ist jetzt als Tabellenvierter nur noch einen Punkt von der Champions-League entfernt. Patrick Ovomoyela sieht noch alle Chancen für seine Mannschaft.
Obwohl wir eine recht junge Truppe sind, schaffen wir es immer wieder auf den Punkt, eigentlich dann konzentriert zu sein. Und das ist eine Qualität, die wir entwickelt haben, über die mannschaftliche Geschlossenheit. Und das macht uns stark. Und wenn wir das jetzt noch 5 Wochen auf den Platz bringen, dann können wir am Ende, denke ich, über eine sehr, sehr erfolgreiche Saison jubeln.
Großer Optimismus herrschte auch in Stuttgart. Der VfB schaffte seinen 9. Sieg in der Rückrunde, schlug Gladbach trotz 0:1 Rückstand mit 2:1 und hat als Siebter jetzt schon die gleiche Punktzahl wie der HSV erreicht, der auf Platz 6 liegt, dem Platz, der fürs internationale Geschäft gültig ist. Der HSV spielt morgen im Nordduell gegen Hannover. Wolfsburg erwartet am Ostersonntag Hoffenheim. Aktuell läuft die Partie Hertha BSC beim 1. FC Köln. Dort führen die Berliner das Schlusslicht der Bundesliga mit 1:0 durch einen Treffer von Raphael aus der 25. Die Berliner bleiben trotzdem sicher Schlusslicht. Im Abstiegsduell von Freiburg gegen Bochum gab es ein 1:1 und Nürnberg schlug Mainz mit 2:0. Auch in der Formel 1 wird es spannend. Bei einem vom Regen beherrschten Abschlusstraining, dem Qualifying von Sepang, sicherte sich heute Mark Webber aus Australien die Pole-Position für den morgigen großen Preis von Malaysia. Aber 5 deutsche Piloten schafften die Qualifikation unter den besten 8. Und einer von ihnen war der Zweitplatzierte Nico Rosberg, der mit seinem 2. Rang beim Qualifying sehr glücklich war. Er konnte seinen Teamgefährten Mercedes-Star Schumi Schumacher um eine Sekunde distanzieren. Das Rennen dann morgen früh ab 10 Uhr deutscher Zeit.
Soweit der Sport mit Rolf-Rainer Gex. Damit endet das Echo des Tages, das Sie als Podcast auf den Internetseiten von NDR Info und WDR 5 herunterladen können. Am Mikrofon war Claudia.